geht uns nicht darum, irgendwas zu erhalten. Wir sind beide keine Menschen, die vor einem Feuer sitzen und ein Feuer hüten, sondern wir sind beides Menschen, die eher Feuer anzünden.
Moin, moin, Hamburg!
Moin, ihr Lieben! Es ist Dienstag, es ist der 15. November, es ist Zeit für eine neue Folge vom Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Host dieser Podcast-Reihe und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Gerade eben habt ihr schon die Gäste unserer heutigen Folge kurz kennengelernt oder besser kurz gehört. Soraya Maike und Max Marco Kühne. Die beiden haben eine Buchbinderei gekauft, obwohl sie gar keine Buchbinder sind. Was das Ganze soll, warum das eigentlich sogar ein Match in Heaven ist und warum es sich am Ende auch gar nicht nur um Bücher dreht, das erfahrt ihr später in dieser Folge. Aber bevor wir so richtig einsteigen in diese Folge, möchte ich euch kurz diesen Podcast vorstellen. Für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören und gerade erst frisch entdeckt haben. Das ist der Podcast vom Hamburger. Hier lernt ihr die Leute kennen, die versuchen, Hamburg besser, schöner, einzigartiger zu machen. Und es sind kleine und auch mal große Geschichten, die ich euch hier vorstelle. Menschen, die uns begeistern, die eigentlich jeder und jede hier in Hamburg und darüber hinaus kennen sollte. Finden wir. Wir, das ist das Team vom Magazin der Hamburger. Das sind Redakteure, AutorInnen, FotografInnen, Friends and Family. Das großformatige Coffee Table Magazin erscheint viermal im Jahr mit besten Fotos, pointierten Texten und ganz viel Hamburg-Liebe. Ja, wir gestehen, wir sind derbe parteiisch und hundertprozentig begeisterungsfähig, wenn es um Hamburg geht. Wir entdecken hier aber auch immer wieder Neues, das unser Herz erobert. Obwohl, manchmal begeistern einen ja auch Dinge immer wieder. Orte zum Beispiel.
Hier spricht der Hamburger. Lieblingsorte.
Unsere beliebte Insider-Rubrik für Hamburg-EntdeckerInnen. Crewmitglieder und Freunde unseres Magazins verraten euch, welche Orte sie in Hamburg lieben. Eigentlich wollte ich dieses Mal Matthias Plander fragen, was sein Lieblingsort in Hamburg ist. Er ist Fotograf und hat unter anderem den Hamburger Bildband fotografiert. Ein ganz, ganz tolles Buch, das ihr übrigens auch in unserem Shop erstehen könnt. Aber Matthias ist im Kreativmodus versunken und damit irgendwie lost. Ich freue mich, wenn er wieder auftaucht. Dann werde ich ihn nochmal fragen, was denn sein Lieblingsort ist. Ich glaube, er wollte euch in den Stadtpark entführen. Okay, ich übernehme für dieses Mal. Ich wohne in Altona. Im Sommer bin ich, wie viele von uns, wahnsinnig gerne an der Elbe. Jetzt aber ist Herbst, es wird früh dunkel. Ich mag es, nach Feierabend durch die kleinen Gassen und Straßen hier im Viertel zu gehen, raschelndes buntes Laub unter meinen Füßen, die kühle, oft feuchte Luft einatmet und zaghaft kurze Blicke in fremde Leben durch beleuchtete Fenster wagend. Kennt ihr das nicht auch? Das mögen wir doch eigentlich alle ganz gerne, kurz mal durch beleuchtete Fenster schauen und sich überlegen, was die Menschen, die dahinter wohnen, jetzt wohl gerade alles so machen. Die Wohlersallee ist so eine schöne Straße oder die Arnoldstraße hier in Ottensen. Danach geht es ins Kino, ins Zeise. Die haben wirklich ein ganz tolles Programm. Kinoseele sind manchmal irgendwie magisch, finde ich. Sie sind das Tor zu einer anderen Welt. Und wenn ich in dieser Welt verbleiben möchte, gehe ich nach dem Spaziergang ins Malto, eine Bar in der Max-Brauer-Allee. Geführt wird sie von Francesco, der ist Italiener und eigentlich Doktor der Mathematik. Nach dem Studium ist er hier hängen geblieben. Statt Zahlen hat er sich dem Hopfen gewidmet und eine kleine Brauerei und seine Bar in Altona eröffnet. Ich liebe die Playlist, die hier läuft. Die ist immer gut. Und die Getränkeauswahl auch. Ich kann euch das Medea empfehlen. Das ist ein Pale Ale. Habe ich euch eigentlich schon verraten, dass ich auch Biersommelier bin? Herbst in Hamburg. Was sind eure Lieblingsplätze? Schreibt mir eine Mail an cheers@hopcast.de und wir nennen sie in diesem Podcast. Ihr findet die Adresse auch in den Shownotes. So, kommen wir zu unseren Stargästen in dieser Folge, Soraya Maike und Max Marco Kühne. Sie sind die Gründer und Inhaber von Paperlux. Ihr Designstudio befindet sich in einem Hinterhof im Schulterblatt in der Hamburger Schanze, in einem ehemaligen Pferdestall. Statt Pferde kann man hier heute allerlei schöne Dinge betrachten, wie Schachteln, Leporellos, Flaschen. Sie arbeiten für Hermes, Seidensticker, Cartier, Mercedes-Benz, Mobility und sie vereinen Handwerk und Kreativität. 2020 haben die beiden die Buchbinderei Begemann im Karolinenviertel übernommen. Karen Begemann war lange krank. Sie hatte sie vor ihrem Tod persönlich gefragt, ob die beiden nicht die Buchbinderei übernehmen würden. Soraya und Max sind keine Buchbinder. Max ist der Handwerker im Team, aber auch er ist, wie gesagt, kein Buchbinder. Trotzdem lag ihnen dieser Betrieb am Herzen. Sie haben lange mit ihm zusammengearbeitet und irgendwie passt er auch in ihr Portfolio. Also haben sie Ja gesagt. Und während 2020 Corona Hamburg lahmlegte, ging es bei Soraya und Max alles andere als ruhig zu. Denn die beiden wollten die Buchbinderei nicht einfach nur bewahren, sondern innovieren. Das Feuer anzünden, nicht nur hüten, ihr habt es gerade eben gehört. Das ist ihre Devise und sie spiegelt sich sogar im Namen ihres Unternehmens wider. Hä? Paperlux? Starten wir damit. Was bedeutet das eigentlich genau?
Das kann der Max am besten beantworten, denn er ist der Vater dieser Idee.
Genau, also eigentlich der Ursprung von Paperlux oder unser Gründungsjahr ist 2006.
Ja.
Und der Ursprung unseres Namens ist, ich bin ein recht technischer Mensch. Also ich habe wahnsinnigen Anspruch an gute Gestaltung, aber immer in Verbindung mit Technik. Das kommt durch mein Elternhaus, mein Vater ist Maschinenbaumeister, meine Mutter ist gelernte Hutmacherin. Das habe ich quasi mitbekommen und somit war Technik immer so ein Spielzeug für mich oder ein Werkzeug, um Dinge zu gestalten. Und irgendwann bin ich auf das Thema Laser gekommen und um damit Papier zu veredeln, also die Liebe von Papier und Technik zusammenzubringen, habe ich damit rumprobiert. Daraus ist ein Verfahren entstanden, um mittels Laserlicht Papier in der Oberfläche zu gravieren. Und daher auch der Name Papier, Paper und Lux, die alte Einheit für Licht. Und daher kam unser Name, plus dass es sich dann eben so entwickelt hat, dass wir Kunden aus dem Premium- und Luxusbereich haben, was auch so ein bisschen quasi auf den Namen einzahlt. Aber der Ursprung des Namens ist eigentlich ein Gravurverfahren, was ich entwickelt habe und was ich dann zum Patent gebracht habe und was auch so der Ursprung eigentlich oder die Basis unserer Arbeit hier war und immer noch ist.
Ja, wobei ich dazu ergänzen möchte, dass wir das Verfahren nicht mehr anbieten. Also es ist immer noch unser Namensgeber, das Verfahren. Allerdings bieten wir das nicht mehr an, sondern nutzen den Laser jetzt intern einfach wirklich, um zu gucken, was für tolle Ergebnisse wir vorab als Handmuster bauen können für verschiedenste Projekte.
Um Prototypen zu bauen, genau.
Ja. Es klingt eigentlich nach einer Art Spiellabor, was hier seit 2006 gedeiht, oder?
Und ja, sich entwickelt. Auch das sollte Max lieber beantworten, denn er ist der kreative Part. Ja. Bei Spiellabor geht mein Zahlenherz nicht ganz so auf.
Unser ewiges Spannungsfeld zwischen, wir sind, und das auch, oder das versuchen wir beide, also so wichtig, wie es am Ende des Tages ist und auch ich verstanden habe als kreativer Mensch, dass Kreativität nur mit einer vernünftigen finanziellen Basis funktioniert und ich dafür jemanden gefunden habe, der dafür sorgt, dass das irgendwie meist gut gebettet ist, das Ganze, und wir eben die Luft haben, um zu spielen. Es ist schon, wir versuchen das Ganze als Labor zu sehen und damit auch so ein bisschen die Buchbinderei als Verlängerung, wir als Designstudio auch sehr besonders mit der Möglichkeit eben auch eine eigene Werkstatt zu haben. Ich glaube, wir sind da auch immer noch sehr speziell, wenn man das sieht gegenüber anderen Designstudios, die es da draußen gibt, die wir alle mögen und die Arbeiten schätzen. Aber ich liebe diesen Spielplatz unten zu sagen, hey, wenn ich jetzt eine Idee habe und etwas ausprobieren und etwas bauen möchte, dann gehe ich zu einem Regal, habe die Möglichkeit, Papier rauszuziehen und habe diverse Maschinen, um da unten damit rumzuspielen. Es ist auch oftmals ein spielerischer Prozess, der dann am Ende des Tages dazu führt, dass wir interessante, spannende, tolle Ergebnisse haben. Und Kunden, die uns vertrauen, das muss ich auch sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt, um eben diese Spielwiese hier betreiben zu können.
Ich erkenne oder ich habe herausgehört, es gibt eine Aufgabenteilung bei euch im Team.
Ja, das ist wahr. Wobei die Grenzen tatsächlich oft auch fließend sind. Also wir kokettieren damit auch ein bisschen. Ich bin keine gelernte Schilderschriftenmalerin und definitiv nicht auf dem kreativen Niveau, wie Max es ist. Ich behaupte dennoch, ich bin auch sehr kreativ, aber auf anderen Bereichen oder in anderen Bereichen. Und wir ergänzen uns, wenn es um strategische Gedanken geht, also auch für AuftraggeberInnen, ergänzen wir uns super gut und entwickeln auch gemeinsam Produkte und gucken immer auch gemeinsam auf Ergebnisse und versuchen uns auch gegenseitig zu inspirieren.
Mhm. Das kann ich so unterschreiben. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, glaube ich, an unserer Verbindung, neben dem, dass wir verheiratet sind, uns lieben, etc. aber einfach
etc.
genau
bla, bla.
Etc., was da noch so alles dazu gehört. Das ist so, wir machen das jetzt. Ich habe gestern gerade drüber nachgedacht. Wir kennen uns seit 2005. Wir sind ein Paar seit 2007, Wir arbeiten seit 2008 miteinander und sind seit 2010 verheiratet.
Verrückt, ha? Aha. Und wir haben heute übrigens am Tag der Aufnahme, wenn ich das so sagen darf, auch wenn natürlich der Podcast
später erscheinen wird,
aber heute am Tag der Aufnahme vor 6 Jahren haben wir unser 10-jähriges Jubiläum mit einer großen Sause im Nil gefeiert.
Das stimmt,
also ich finde super, dass du da bist heute. Ja. Das ist ein sehr guter, Punkt für heute.
Ein sehr guter Tag für all das, was wir da machen.
Seid ihr auch Buchbinder?
Nein. Wir können es sehr schnell beantworten, nein. Also die Buchbinderei heißt Buchbinderei Begemann. Den Namen haben wir gelassen, aber haben eben We Are Bookbinders noch dazu genommen, damit man heutzutage in Social Media und so weiter auch ein bisschen vielleicht spannender unterwegs sein kann und wir damit auch internationales Publikum beziehungsweise internationale AuftraggeberInnen ansprechen können. Um zu deiner Frage zurückzukommen, nein. Ich habe neulich ein Buch gebunden, weil ich natürlich den Prozess einmal wirklich von A bis Z mitmachen wollte. Ich kann euch sagen, ist ganz gut, dass ich das nicht hauptberuflich mache, denn mir fehlt absolut die Geduld dafür. Der Max wiederum.
ist dein Buchbinder? Nein.
Ich bin auch kein Buchbinder. Ich habe im Handwerk gelernt. Ich habe nie studiert. Muss ich dazu sagen, was aber für mich der einfach bessere Weg war. Das ist glücklicherweise bin ich in so einem Prozess oder in so einer Zeit geboren, in der ich dann irgendwann entscheiden konnte, dass es dieses Studium nicht braucht und bin in einem Beruf gelandet, in dem Talent am Ende des Tages mehr zählt als jetzt jegliches Studium, muss ich sagen. Das heißt, meine Handwerksausbildung ist meine Basis. Und damit jetzt aber auch wieder zurück im Handwerk zu sein, ist eigentlich ganz schön, weil es schließt sich auch so ein bisschen, also für mich persönlich, und das kann ich nur für mich persönlich beantworten, schließt sich so ein Kreis, weil ich letztens gerade wieder drüber nachgedacht, das allererste Buch, was ich jemals in meinem Leben gekauft habe, war wahrscheinlich mit 12, 13, 14, irgendwie sowas. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch gekauft, weil ich es nicht vom Inhalt her so spannend fand, es war eine Bibel. Christlicher Glauben hin oder her, kann man dran glauben, alles okay, es ist ein schönes Märchenbuch, aber das Tolle an diesem Buch war, dass es mich fasziniert hat vom Format. Es war ein kleines Buch, es war das Alte und das Neue Testament in einem Buch, also es war ein kleines, dickes Buch, es war ein tolles Format und es war auf einem Dünndruckpapier gedruckt, also auf einem wahrscheinlich 40, 50 Gramm Papier und ich war einfach von diesem Objekt Buch fasziniert und habe es gekauft und muss jetzt sagen, für mich schließlich persönlich, eher da so einen Kreis zu sagen, hey, jetzt die Möglichkeit zu haben, leider durch einen Todesfall von jemandem, mit dem wir lange zusammengearbeitet haben und von dem ich auch viel gelernt habe, aber da wieder zurück zu sein, ist für mich irgendwie gerade so ein sehr, sehr spannender Teil, jetzt so die letzten 2,5 Jahre. Wir haben ja 2020 übernommen, richtig?
Ja, dennoch kann ich mir vorstellen, war das nicht einfach. Wie ist es dazu gekommen genau?
Die Inhaberin Karin Begemann, die war sehr lange eine wirklich wichtige Produktionspartnerin für uns. Und dann ist sie auch Freundin geworden. Ich habe mich mit ihr oft dann auch ausgetauscht beim Mittagessen, also auch so über Führungen, über Möglichkeiten, vielleicht auch ein paar Modernisierungen einzuführen etc. Und wir haben immer einen guten Austausch gehabt und insbesondere Max und Karin waren wie so ein unschlagbares Duo, wenn es darum ging, Lösungen zu finden, die nicht naheliegend sind und für auch Ideen, die nicht unbedingt, ja, die es da draußen oftmals noch gar nicht gab. Hm. Und Karen war leider sehr lange krank und hat den Betrieb echt, also ich ziehe wirklich den Hut vor ihr, wie sie das parallel zu dieser Erkrankung dennoch weitergeführt hat. Und hat uns, bevor sie oder als sie wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, hat sie uns gefragt, ob wir übernehmen würden. Und wir haben uns beide angeguckt und haben wirklich gesagt, so okay, also rein wirtschaftlich nein. Dass wenn wir eine rein wirtschaftliche Entscheidung treffen würden, dann wäre die Antwort schon ein sehr klares Nein. Da wir aber nicht unbedingt dafür bekannt sind, nur rein wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und beide auch das tatsächlich gar nicht uns auf die Fahne geschrieben haben, haben wir uns dafür entschieden, auf unser Herz zu hören, was sehr, sehr laut Ja geschrien hat. Und das hat zum einen damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir brauchen diesen Partnerbetrieb nach wie vor, weil einfach das eine perfekte Ergänzung zu unserer Arbeit ist und wie du vorhin sagtest, auch Verlängerung so der Studioarbeit oder auch Vergrößerung der Spielwiese im besten Sinne.
Es ist für uns am Ende des Tages und das merkt man jetzt immer mehr in der Zusammenarbeit, wäre es schon auch ein wichtiger Teil gewesen, der für uns wegbricht, der für das Studio und die Arbeit im Studio sehr wichtig ist. Also das muss ich sagen, ein Großteil unserer Projekte und das ist dann auch wieder eine wirtschaftliche Entscheidung für uns, ja, am Ende des Tages, vielen Dank, zu sagen, hey, wenn wir diese Buchbinderei so in der Form nicht mehr haben in unserem Partnerbereich, dann haben wir, glaube ich, nochmal ganz andere Probleme, um dann hier Dinge zu realisieren. Und ich mag einfach diese sehr, sehr enge, oder wir mögen diese sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen allen möglichen Handwerksbetrieben. Wir arbeiten ja nicht nur mit der, oder jetzt mit der eigenen Buchbinderei zusammen, die ja auch ein Betrieb ist, der 50 Jahre alt ist, sondern wir arbeiten mit einem Unternehmen aus Uetersen zusammen, die 1825 gegründet sind. Auch ein Handwerksbetrieb, die Lederhandwerk machen. Also das ist so.
Toller Betrieb übrigens.
Auch ein sehr, sehr toller Betrieb. Es ist immer ein sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben, mit produzierendem Gewerbe, um vielleicht auch da neue Ideen daraus zu entwickeln. Also das ist so, für mich ist es am besten, wenn ich bei einem Produktionspartner möglichst auch an allen Maschinen rumhopsen kann. Nicht, dass ich jede Maschine bedienen können muss oder will, aber ich muss zumindest erstmal verstehen, was macht die Maschine, um zu sagen, hey, wie kann ich die vielleicht noch ein bisschen mehr strapazieren, damit wir am Ende des Tages ein Ergebnis erzielen, was vorher noch keiner gesehen hat.
Ihr habt da drüben ja aber auch ein Team mit übernommen, oder?
Ja. Ja.
Wie groß ist das?
Aktuell 3 Meister.
Ja.
Was sehr ungewöhnlich ist für eigentlich einen Handwerksbetrieb. Normalerweise hat man ja eine klassische Handwerksstruktur. Man hat eine Chefin, die eigentlich im besten Falle Meisterin ist und dann Gesellen und Lehrlinge. Mhm. Bei uns ist es eher so, wir haben aktuell nur 3 Meister oder glücklicherweise 3 tolle Meister, die alle langjährige Berufserfahrung haben. Plus, was sehr, sehr wichtig ist, wir haben seit dem letzten Jahr eine Auszubildende. Und das war auch, ja, wir haben so
haben
zwei,
wir haben entschieden.
Wir haben gesagt, wenn wir diese Entscheidung treffen, sind für uns 2 Entscheidungen zu treffen. Es geht uns nicht darum, irgendwas zu erhalten. Wir sind beide keine Menschen, die vor einem Feuer sitzen und ein Feuer hüten, sondern wir sind beides Menschen, die eher Feuer anzünden. Und das war für uns ein wichtiger Punkt zu sagen, hey, wenn wir dieses Handwerk übernehmen, dann wollen wir es weiterentwickeln und wollen es auch neu definieren, weil wir ja noch so ein bisschen den Zusatz haben, vor 2 Jahren immaterielles Weltkulturerbe geworden zu sein als Buchbindereihandwerk.
Ja.
Was 2 Möglichkeiten beinhaltet, erstens entweder die Maschinen zu nehmen, die alle alt sind und ins Museum zu gehen oder eben diese Chance zu nutzen, um eine Neudefinition eben zu haben des Handwerks. Und der zweite Punkt für uns ist wichtig, Nachwuchs. Also das ist, ich habe eine klassische Handwerksausbildung, ich weiß, wie toll das sein kann und wie wichtig das einfach irgendwie ist. Und wenn man das heutzutage hört, was es für eine Ausbildungsproblematik da draußen gibt. Und da muss ich glücklicherweise sagen, die haben wir nicht. Wir haben mehr Bewerbungen, als wir packen können und auch die Qualität
Ehrlich?
Ist toll. Ja.
Was heißt denn neue Definition des Handwerks?
Tja, an dem Punkt arbeiten wir beide gerade, was das bedeutet? Also im ersten Step, was man gemerkt hat, was es für uns persönlich erstmal bedeutet oder für den eigenen Betrieb, den erstmal grundsätzlich etwas anders zu strukturieren. Digitalisierung ist so ein Thema, was im Handwerk bisher, glaube ich, in größeren Handwerksbetrieben auf jeden Fall ein Thema ist, denke ich. Also wenn man jetzt so große Tischlereien oder Schreinereien oder sowas sieht, in einem kleinen Handwerksbetrieb, wie wir es sind, mit 5, 6, 7 Angestellten, ist das noch nicht so. Das war der erste Punkt, erstmal zu sagen, okay, wir synchronisieren überhaupt mal, was wir an Computersystemen haben, was wir an Projektmanagement-Software etc. haben, ist der erste Teil, an dem irgendwie, okay, lass mal gucken, was es Neues gibt.
Also da würde ich gerne ergänzen, weil das war mir super wichtig, dass wir nicht sagen konnten, wir sind jetzt auf einmal an zwei Orten gleichzeitig jeden Tag. Mhm. Und das ist natürlich für beide Teams auch eine Herausforderung, ja, zu sagen, okay, also Soraya ist zum Beispiel einmal die Woche in der Buchbinderei, das klappt mal besser, mal schlechter, leider nach wie vor. Max ist regelmäßiger als ich, wirklich vor Ort. Ja. Und mir war sehr, sehr wichtig, einfach von vornherein zu sagen, okay, egal wo ich sitze, ich möchte gerne darauf zugreifen können, was um zu sehen, was los ist, um auch mal Rechnungen gegen zu checken, die Ausgangsrechnungen, also nach Vier-Augen-Prinzip und so weiter. Also dass einfach wirklich alles möglichst autark ist und in der digitalen Welt funktioniert.
Da fließen ja zwei Dinge zusammen, die ihr da zusammenbringt unter einem Hut, oder? Wie schwer ist es damit, so einem Team, das aus dieser alten Welt kommt, das zusammenzubringen?
Spannend, für uns weiter ein Prozess. Also das ist auch noch was zu diesem Modernisierungsprozess. Das Handwerk lebt noch sehr in den alten Strukturen und gerade auch in so einem kleinen Betrieb.
Das macht ja auch den Kick aus, oder?
Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Also das ist, ich war irritiert. Ich arbeite jetzt 20 Jahre in einem Berufsfeld oder in einem Umfeld, wo wir sehr flache Hierarchien haben. Das ist, für mich ist irgendwie, ich habe Moral. Vorstellung von zu Hause mitbekommen, das ist so mein Wertekompass und das bedeutet am Ende des Tages, wenn jemand vielleicht älter ist als ich oder, dann trage ich ihm den Stuhl raus. Und wir hatten ein bezeichnendes Erlebnis, wir sitzen im Sommer in unserem Hinterhof im Carolinviertel gerne draußen und dann war es wirklich so in der ersten Zeit, dass mir eine der Meisterinnen oder uns den Stuhl aus dem Keller auf dem Hof zu tragen, wo ich dachte, okay, weil es eben diese alte Struktur gab. Und ich habe gesagt, nee, das ist nicht meine Art von Erziehung und von Benehmen und auch nicht die Unternehmenskultur, die ich haben will. Und das ist ein Punkt, der auch total spannend ist, zu sagen, okay, wie brechen wir sowas irgendwie auf? Und auch das ist für uns eben Teil dieses Erneuerungsprozesses. Plus dann, was eben noch daraus kommt, okay, was kann ich? Ich bin Dienstleister in ganz vielen Dingen. Wir reparieren Bücher, wir binden neue Bücher etc. Wir machen ganz viele Sachen. Wir machen Boxen, Schatullen etc. Aber wir haben natürlich auch teilweise Zeiten im Sommer, wenn die Ferienzeit ist, merken wir das schon, weil wir ein Privatkundengeschäft haben und wenn die Privatkunden nicht da sind, haben wir auch manchmal Zeiten, wo es bei uns etwas ruhiger ist. Wie kann ich solche Zeiten auffüllen? Wir haben noch ein zweites oder ein drittes Experiment oder eine dritte Unternehmung vor knapp 2 Jahren jetzt begonnen. Und zwar Paperlux als Erweiterung noch einen eigenen Online-Store gemacht, in dem wir Produkte verkaufen, die entweder aus einem Prozess kommen und nichts geworden sind, Produkte, die uns eingefallen sind und wir sie gut fanden und sie sich gut umsetzen ließen, oder auch teilweise Produkte, die wir für und mit Kunden entwickelt haben. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, einen produzierenden Betrieb zu haben. Das heißt, was ist eigentlich der logische nächste Schritt aus diesem produzierenden Betrieb? Produkte zu entwickeln, die ich in kleinen, mittleren, vielleicht auch irgendwann größeren Stückzahlen oder wir produzieren können und dann über eben so einen Online-Store verkaufen können. Auch das ist der nächste Schritt, um eben sowas weiterzuentwickeln und auch zu sagen, hey, wir sind nicht nur Dienstleister, sondern wir sind auch selbst ein Betrieb, der eigene Produkte entwickelt, um eben auch unsere Kreativität und unser Handwerk nochmal ganz anders zu repräsentieren, was auch in dem Bereich nicht so ganz oft nicht so gesehen wird. Also auch so, wenn ich so meine Kollegen aus der Innung oder beziehungsweise befreundete Kollegen sehe, die machen alle ein gutes, wahnsinnig gutes Handwerk und haben sich so ein bisschen sehr auf diese Dienstleistung verschrien. Aber daraus zu sagen, hey, ich habe eine Möglichkeit, mit einem produzierenden Betrieb noch eigene Produkte zu machen, kann es was Tolleres geben? Und das ist so unser nächster Schritt und unser erstes Produkt, was wir haben, ist ein kleines zeitgeistiges Tagebuch, interessanterweise. Und das ist auch, wo ich sagen muss, meine Frau ist genauso kreativ wie ich und auch in einem, auch dass sich die Bereiche überschneiden. Also das ist nicht so, sie hatte die Idee für dieses kleine Tagebuch mit 365 Seiten, wo man pro Tag wirklich nur entweder einen Satz reinschreibt oder ein Wort oder ein Smiley reinmalt. Ich habe es dann in eine Form gebracht mit den Buchbindern, aber die Idee kam von dir und ist unser erstes Produkt.
Stimmt. Wenn ihr den Kern eurer Unternehmung hier definieren sollte, in einem Satz, was macht ihr hier insgesamt? In diesem Konstrukt zwischen Studio und Werkstatt?
Boah, das ist die gemeine Frage, dieser sogenannte Elevator-Pitch, der irgendwie immer sitzen muss. Und ich tue mich damit nach wie vor schwer, weil wir so viele tolle Sachen machen. Wenn ich es auf drei Worte reduzieren würde, dann ist es für mich wirklich die neue Nachhaltigkeit. Denn idealerweise, und das ist unser Anspruch, kreieren wir immer Dinge, die bleiben.
Also ja, ich würde es, glaube ich, so definieren. Im Studio ist es, glaube ich, so handwerkliche Kreativität, die wir produzieren oder die wir leben. Und in der Buchbinderei kreatives Handwerk. Und das ist das, was ich auch...
Guck mal, hat er meinen Elevator-Pitch jetzt hingehauen.
Ganz, auch so mehr, also das auch so ein Punkt ist, das Handwerk ist... sehr handwerklich, also sehr daran gebunden zu sagen, hey, wir setzen gute Dinge um. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel in diesem ganzen Ausbildungsbereich, es gibt keinen Teil, der sich mit Gestaltungen auseinandersetzt. Und das finde ich so schade in einem Handwerk, wo ich im Endeffekt für Gestaltung verantwortlich bin oder beziehungsweise Kunden Empfehlungen ausspreche, ob er jetzt dieses Material oder dieses Material nehmen. Im Endeffekt das, was ich hier auch mache. Warum schlage ich einem Kunden dieses Material vor? Weil es seine Sprache spricht, weil es die Sprache der Marke spricht, etc. Und genau das Gleiche sollte auch ein Teil der Handwerksausbildung sein. Ich kenne es aus meiner eigenen Handwerksausbildung. Es war eben nur Technik. Mhm. Und keiner hat mir beigebracht, warum nimmt der Kunde diese Schrift? Und das ist aber, das habe ich mir dann später erarbeitet über das Studio und über die Arbeit, die wir hier machen können. Aber es ist eben kein Teil dieser Ausbildung gewesen. Und das finde ich aber trotzdem extrem wichtig. Und sage ich auch immer wieder da drüben, wir haben das Glück, ein kreatives, tolles Handwerk zu machen. Und wir sollten uns aber auch mit Kreativität und mit Gestaltung auseinandersetzen. Und das ist auch ein Punkt, den wir beide mitbringen für diesen Handwerksbetrieb. Das ist ja nicht nur, dass der Handwerksbetrieb uns was gibt, sondern also eines unserer größten Invests ist wirklich dieses Thema, wieder Kreativität in dieses Handwerk zu bringen und zu sagen, hey, wir machen tolle Sachen, wahnsinnig hochwertig, aber wir sind auch wahnsinnig kreativ.
Okay, das heißt, eigentlich würdest du dafür plädieren, dass man diese Ausbildung auch innoviert? Du sagst gerade eben, ihr seid unbedingt. Teil Absolut. Der Innung. Bist
wir
du
sind,
da aktiv
genau.
in dieser,
sind, ja, ja.
In dieser also, Richtung?
Ich bin ja, genau, jetzt erst seit kurzem. Ja. Und auch aktuell nur wirklich, also wir sind Innungsmitglied. Aktuell bin ich so ein bisschen beratend für diese ganze Vorstandsgeschichte, weil es da einen Erneuerungsprozess gibt, was sie auch verstanden haben, dass sie das machen müssen. Mhm. Und da sind eben ganz viele Punkte und da ist eben auch ein großer Teil ist eben diese Ausbildung, die aktuell eben sehr unterschiedlich in der Qualität ist. Es gibt zwei Schulen in Deutschland, beziehungsweise drei, München, Stuttgart und Münster, was ernstzunehmende Schulen sind. Dann gibt es noch so ein bisschen Berufsausbildungsschulen, die dann ganz viel zusammenlegen, also so Druckhandwerk, Buchbindereihandwerk, was aber nur in ganz kleinen Überschneidungen miteinander zu tun hat und wo natürlich dann die schulische oder die Qualität der schulischen Ausbildung für unsere Auszubildenden drunter leidet, wenn es eben keinen Fokus gibt auf dem Thema Buchbinden. Und da sind wir gerade so ein bisschen mit der Innung dabei, zu gucken, wie kann man das zusammenstreichen? Hat man vielleicht am Ende des Tages nur noch zwei Schulen, eine für den Norden, eine für den Süden, was für die Schüler vielleicht ein bisschen anstrengender ist, aber es ist eh gerade Blockunterricht, aber was natürlich am Ende des Tages für die Qualität, was am Ende dabei rauskommt, viel, viel besser ist. So, und das ist ein Punkt, da gucken wir gerade mit der Innung, aber das sind politische Prozesse, da malen die Mühlen einfach unfassbar langsam. Also das muss man mal, das gucke ich mir gerade an, ich kann es überhaupt noch nicht einschätzen.
Wie lange genau guckst du dir das an? Du hast es gerade eben schon gesagt.
Die Innung, wann war ich denn bei der ersten Veranstaltung der Innung? Irgendwie jetzt Anfang diesen Jahres, da habe ich gesagt, okay, könnte interessant sein. Aha. Dann habe ich mich jetzt nochmal irgendwie vor zwei Monaten mit dem ganzen Vorstand getroffen, jetzt treffen wir uns nochmal. Also es ist so ein Prozess jetzt von so einem Dreivierteljahr und wo ich gesagt habe, okay, die sind aber gewillt. Also das ist das Schöne. Ich muss aktuell nicht gegen irgendwelche Windmühlen kämpfen, sondern es ist aktuell, die haben alle Lust drauf, die haben verstanden, dass sie was machen müssen.
Ja.
Aber sie wissen nicht wie. Und das ist das Schöne, da bin ich der Meinung, dass wir da helfen können. Oder sie, ich versuche zu helfen. Das ist, ob das.
Sie müssen was machen, damit dieser Beruf attraktiv bleibt, oder warum müssen
um
Sie
um sich
was
auch neu zu erfinden. Also ich finde, wir also haben eine krasse Aufgabe. Das ist so dieses immaterielle Weltkulturerbe. Das ist, ich finde, das ist eine Fluch und Segen zugleich, und es ist irgendwie, sorry, aber ich finde, es ist genau der Punkt, sich, und jetzt der Punkt auch, dass ich dieses Handwerk neu erfinde. Das ist so, wir sind in, eine Sache noch.
Weil Hände weg von den Kabeln.
Weil das finde ich total wichtig. Wir heißen aktuell Bund Deutscher Buchbinder.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Ja, wie heißt diese Innung überhaupt?
Ja, genau, und das ist ein Punkt, den muss ich vorsichtig ansprechen, aber in der heutigen Zeit müsste man es normalerweise sein, dass wir auch der erste Move zu sagen, hey, nein, wir sind der Verband des Deutschen Buchbinderei Handwerks. Und damit inkludieren wir alle, die es da draußen gibt. Aber nein, wir sind aktuell noch der Bund der Deutschen Buchbinder. Aber mal gucken, alles ist ein Prozess, und auch das ist ein Erneuerungsprozess, der, glaube ich, dem Handwerk irgendwie gut tut. Mal schauen.
Spannend.
Habe ich viel gequatscht.
Ist es nicht toll, welche Dynamik sowas manchmal annimmt, oder? Also sowohl in diesem Gespräch, also ich merke, das liegt dir echt am Herzen. Da sind ganz viele Ideen. Ich weiß aber, dass so ein gestandenes System oder eine gestandene Institution wie diese, das ist natürlich nichts, was darauf wartet, jetzt sofort loszulegen. Ich kann mir vorstellen, da wird viel geredet, und dann muss da, Dinge müssen langsam wirken.
Ich würde gerne tatsächlich etwas ergänzen, weil wir dazu auch gerade einen LinkedIn-Artikel geschrieben haben. Ich glaube, es ist super, super wichtig, dass überhaupt das Thema Handwerk mehr Raum bekommt, dass wesentlich mehr verstanden wird, was eigentlich da alles dazugehört. Also dass auch eine Buchbinderei genau in das Thema Handwerk gehört, aber eben nicht genauso eingeordnet wird, wie es zum Beispiel von Handwerkskammern getan wird. Ja, also da sind alle in einem Topf, und da hast du nicht dieses Thema, dass auch manche Bereiche einfach doch auch ein bisschen vielleicht kreativer sind oder einen künstlerischeren Anspruch haben.
Können.
Und dann ist es noch so, dass es zum Beispiel einfach ganz oft gar nicht vorgesehen ist. Also bei LinkedIn hatte ich die Wahl zwischen Kunst und ich glaube, es war Kunst und Gestaltung. Und jetzt habe ich irgendwie Papierverarbeitung und Forstprodukte. Und ich glaube, da krankt es tatsächlich auch. Also dass auch das Verständnis beziehungsweise das, was gewisse Handwerksbetriebe können und Bereiche auch können, dass das gar nicht so klar ist. Und ehrlicherweise, Max, sorry, aber ich finde, das Problem liegt schon im Namen, weil alle assoziieren immer sofort Bücher mit Buchbinden, und das ist ja die nächste Zwickmühle, die wir haben. Es geht ja nicht nur um Bücher. Und das ist tatsächlich so, ne? Das erster Satz ist dann oft, ja, aber liest denn das noch jemand? Und wo ich sage, also ja, das Leseverhalten hat sich verändert, aber es ist noch gesund, vielen Dank. Und B, ist es so, dass eine Buchbinderei eben nicht nur Bücher bindet, sondern ganz viele unterschiedliche Dinge tut. Schachteln, Schatullen, Speisekarten etc.
Ja, wer sind eure Kunden? Für wen produziert ihr da im Moment?
Also.
Nur 2-3 Beispiele, wer hat ein Gefühl dafür, dass man sowas da produzieren
Brot und
muss?
Brot und Butter, eigentlich lustigerweise Anwaltskanzleien.
Genau, es ist spannend und toll, dass das immer noch so ist, dass wir wirklich die sogenannten juristischen Fachzeitschriften bekommen, die sie im Abo haben, und dann binden wir diese so, dass sie in der Bibliothek Platz haben. Kleiner Einschub, selbstverständlich ist das weniger geworden, weil in den Anwaltskanzleien auch viel digitalisiert wurde. Umso mehr freut es uns, dass da einfach viel passiert. Vertragswerk wird oft gebunden, was ich auch großartig finde, weil das eine viel schönere Erinnerung ist, wirklich so einen Mammutvertrag dann im Regal stehen zu haben, als irgendwo auf dem Desktop. Plus ist vielleicht manchmal auch sicherer.
Also Corona-Zeit war für uns so der es gab zwei große Pharmakonzerne, die quasi die Vereinbarung, das wurde über eine Anwaltskanzlei bei uns gebunden.
Ja, siehst du.
Das ist, steht auch in der Zeitung, habe ich in der Zeitung gelesen.
und dann für Dedon haben wir gerade ein sehr schönes Projekt umgesetzt. Genau,
also wirklich auch zu Markenkunden, also von in jeglicher.
Und was mich immer richtig freut, ist, wenn wir für Privatpersonen reparieren dürfen oder auch Erinnerungsstücke erstellen dürfen. Aktuellstes Beispiel, individueller Adventskalender, weil ein Sohn ein ganz altes Foto gefunden hat des Adventskalenders seiner Mutter und er wollte ihr den schenken und da haben wir den tatsächlich individualisiert hergestellt mit diesem Foto und damit mit den Türchen und dann hat er da Schokolade reingepackt. Finde ich großartig.
Ganz viel emotionale Buchreparatur, was über die letzte, also seitdem wir das Geschäft leiten, was so für uns gefühlt mehr geworden ist. Also sozusagen, Entschuldigung, wir restaurieren nicht. Weil das nochmal, da braucht man so einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund etc. Das bedeutet einfach viel, viel mehr Know-how. Aber wir reparieren ganz viele Bücher. Ich habe das alte Kochbuch meiner Urgroßmutter reparieren lassen, weil da Rezepte drin sind, die ich liebe. Und so passiert es aber ganz viel. Leute, die alte Kochbücher bringen, alte Kinderbücher.
Mickey-Maus-Hefte,
die wir gebunden haben. Wir haben eine Kundin, die kommt einmal im Jahr. Die ist mittlerweile über 80. Kommt einmal im Jahr, bestellt ihr Tagebuch für das Jahr, was sie immer schreibt. Aber sie kommt immer persönlich und sie kommt meist vor 8, was immer ein bisschen schwierig ist, weil dann noch keiner da ist. Wir machen um 8 Uhr auf, aber bestellt es und holt es dann ab. Und dann sehen wir sie auch erst in einem Jahr wieder. Und das ist eigentlich ganz schön. Also die Bandbreite mit Kunden zu arbeiten, von wirklich sehr persönlichen Arbeiten. Wir haben ein Gästebuch dieses Jahr reproduziert aus den 50er Jahren. Wirklich hässliches Ding. Entschuldigung, wenn ich das so sage. so ein Plastikeinband. Aber es war für den jungen Mann, und der ist jünger als wir beide gewesen, der wollte dieses Gästebuch für sich, hat geheiratet und wollte das für seine Familie auf Basis des Gästebuchs seiner Großeltern. Und der wollte es genauso haben. Also mussten wir den Einband scannen etc. und alles so eben nachbauen, damit man dieses Gefühl hat. Aber es war für ihn eine emotionale Entscheidung und am Ende des Tages auch eine emotionale Entscheidung, die fast ihm ein vierstelliger Betrag wert ist. Da muss man sagen, da steckt viel Arbeit drin, aber eben auch viel Emotionalität. Und das denn bedienen zu können und dass er happy ist auch am Ende des Tages, das muss ich ja auch sagen, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Spiel, gerade bei so emotionalen Sachen, dass jemand dann die gleiche Emotionalität, die wir da reingelegt haben, daran auch erkennt. Und das ist eigentlich ganz schön. Das sind ganz vielen. Also das Feedback ist gerade so im Privatkundenbereich natürlich toll und irgendwie emotional.
Wie viel Hamburg steckt in Paperlux?
In beiden Unternehmen schon, wir sind Hamburger, wir sind verbindlich, das finde ich irgendwie ultra wichtig, also das finde ich extrem, ich mag Hamburger, dieses Thema der Hamburger Kaufmannsära, aber da wir beide keine gebürtigen Hamburger sind, fühlen wir uns wohl, sehen es als eine gute Basis, glaube ich.
Es steckt viel, viel Hamburg in unseren Herzen. Also das ist tatsächlich, ja. Ich wollte...
Auf jeden Fall.
Ja, oder ein Noir. Ja. Doch, also in meinem Herzen steckt sehr viel Hamburg. Ich liebe Hamburg. Gut, ich mache jetzt nicht den blöden Witz mit dem Wetter, aber das ist tatsächlich etwas, was natürlich so ist, dass wir beide schon eher Sommermenschen sind. Also vielleicht werden wir hier nicht in Rente gehen, wer weiß. Aber ich finde irgendwie, wenn man sich in Hamburg dann irgendwann verliebt hat, dann lässt Hamburg einen auch gar nicht mehr so los. Und was gleichzeitig so ist, ist, dass zum Beispiel bei Paperlux im Studio, im Moment haben wir genau 2 gebürtige Hamburgerinnen. Und ansonsten ist es wirklich, sind wir sehr international sogar. Mhm. Und das finde ich auch toll. Und das ist, spricht auch wieder für Hamburg. Also das Hamburg ist auch Welt. International und kosmopolitisch.
Woher kommt ihr beiden ursprünglich?
Gebürtiger Dresdner. Mhm. In Dresden geboren, Anfang 89 geflüchtet.
Und ich bin in Heidelberg geboren, aber in Kenia aufgewachsen.
Auch spannend.
Und dann verschlug es uns nach Hamburg.
Und dann, genau, habt ihr euch hier einen Heimatort gesucht, den Anker geworfen, ja, wie man so schön sagt.
Ja.
Wenn ihr jetzt morgen die Stadt verlassen müsstet und ihr hättet noch 24 Stunden in dieser Stadt, was würdet ihr tun?
Ich würde mit dir ins IUI essen gehen. Das ist unser aktuelles absolutes Lieblingsrestaurant im Karo-Viertel. Ich würde eine Hafenrundfahrt machen. Ich würde hoch auf den Michel laufen. Und ich glaube, Ich würde wirklich, also ehrlicherweise wäre es ein kulinarischer Abschied.
Ja.
Primär.
Ja, ja. Nochmal durch eine Bar ziehen.
Durch welche?
Vielleicht sogar über den Kiez doch nochmal, wo die Zeiten eigentlich vorbei sind.
Der Izakaya in der Karolinenstraße, ja. Kleine japanische Bar.
Ich würde mitkommen.
Sehr gut.
Nach dem Essen im Ei.
Und dann, ja, ja, ja. Wenn das unser letztes, ja. Aber wir dürfen wir wiederkommen? Nach diesem letzten Tag nochmal?
Wie würde das denn den letzten Tag verändern?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich kann sie gerade nicht beantworten, wie es den letzten Tag verändert, wenn ich nie wiederkommen dürfte.
Nö, ich würde ihn genau so machen.
Ja? Okay, ja. Wobei, es ist ein trauriger. Also ich muss wirklich sagen, ich mag Hamburg auch sehr, wenn das eben nicht so durch, aber ich liebe Hamburg. Das muss ich schon sagen. Es ist eine sehr, sehr gute Basis mit einer tollen Größe.
Ich meine, es ist tätowiert.
Ja, ja, Herr Kühne. Ja, ja. Das ist mal in Hamburg angekommen. Ich habe so einen kleinen Anker auf dem. Ja, nee, ich fühle mich hier schon sehr, sehr wohl. Aber es bedeutet nicht. Aber das war schon immer so in meinem Leben. Ich habe in Dresden auch gerne gelebt, aber es war für mich es gibt keinen schmerzlichen Abschied, weil es gibt nach einem Abschied gibt es immer irgendwas Neues. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Und das ist so, das treibt mich uns beide immer wieder an, auch das neue Dinge zu mögen und neue Dinge spannend zu finden. Jetzt auch wieder in einer neuen Zeit zu leben.
Das ist ein gutes Stichwort. Neue Zeiten. Jetzt haben wir ein kleines Gedankenspiel gemacht. Was wäre, wenn? Wenden wir uns wieder von der Vision und dem Was wäre, wenn der Realität zu und schauen wir nach vorne. Ende des Jahres liegt vor uns.
Oh Gott,
und dann sind wir schon in 2023. Gibt es etwas, worauf wir uns mit euch zusammen freuen können? Gibt es irgendwas, was ihr plant, wo ihr sagt, watch it, behaltet uns im Auge, das wird groß und toll.
Okay, schieß los.
Aber wir haben nächstes Jahr Jubiläum mit der Buchbinderei, 30 Jahre. Also 30 Jahre mit der Gründung der alten Inhaberin. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall das Thema Retail nochmal anders angehen werden. Also zu sagen, hey, die Ergänzung für die Buchbinderei wird auch vielleicht ein kleiner Papierladen sein.
In der Buchbinderei.
In der Buchbinderei, genau. Immer mit der Verbindung der Buchbinderei. Ich glaube, das ist was für uns.
Man muss es sehen, man muss das Handwerk sehen, um es zu verstehen. Ne?
Ja. Genau, erstens das und auch die Möglichkeit zu haben, zu uns zu kommen und auch da Produkte einfach zu kaufen. Ich finde es einfach schön. Ich mag Retail immer noch sehr, sehr gerne. Ich habe kein Verständnis für große Einkaufszentren und nicht für die Rettung von Galeria Kaufhof. Aber ich hätte definitiv einen großen Wunsch, dass wir unterstützt werden, dass man kleine Retail-Geschichten macht, die irgendwie persönlich sind. Und das ist, glaube ich, was wir für nächstes Jahr angehen wollen.
Mhm. Ich möchte Buchbindekurse anbieten. Workshops, im Sinne von Karen Begemann, weil das hat sie immer toll gemacht. Und das Tolle ist, dass wir jetzt schon wissen, es stehen wahrscheinlich 2, 3 schöne Reisen an, weil wir für Auftraggeber wieder schöne Projekte umsetzen können. Und dann werden wir das natürlich in Social Media auch teilen, was wir dort an diesen Orten entdecken.
Stimmt, wir waren noch gar nicht beim Reisen. Reisen ist ein wichtiger Punkt in diesem Ganzen. Deswegen waren die letzten 2,5 Jahre auch schwierig.
Inspiration sammeln.
Inspiration sammeln, auch vielleicht manchmal keine Inspiration sammeln. Auch zu sagen, hey, ich kann 2 Wochen in Frankreich rumhängen mit meiner Frau.
Einfach oxidieren.
Oxidieren,
wir können auf den Markt gehen und können auch morgens um 10 schon mal eine Flasche Wein aufmachen. Das finde ich, ich muss sagen, so gerne wie ich arbeite und mein Kopf auch arbeitet, schalte ich den mittlerweile auch. Ich muss ihn ausschalten, weil ganz viel auch Selbstschutz, weil es sonst zu viel rattert. Das ist so. Und da ist man auch noch so ein bisschen bei dem Punkt, abends Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Ja und nein. Das ist, ich habe da einen guten Weg gefunden, auch manchmal zu sagen, nee, mein Kopf will jetzt nicht arbeiten. Manchmal kann ich mich nicht dagegen wehren.
Ich sag mal, das klingt aber eigentlich ganz positiv für das kommende Jahr. Eure Social-Media-Kanäle werden wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes, eure Websites natürlich auch. Da werden sicherlich die Kurse auch draufstehen, die Buchbinde-Kurse.
Ja. Aber es ist gut.
Sag mal, ich habe jetzt für Pressure gesorgt.
Jetzt ein bisschen Druck. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Dann wird das auch jetzt genauso.
Ich wünsche euch weiter kreative Zeiten, erfolgreiche Zeiten. Wir werden es im Auge behalten und natürlich auch entspannende Zeiten.
Spannend ist sehr gut.
Spannend und entspannend.
Spannend und entspannend, ja.
In der Balance. Ja. Vielen, vielen Dank. Balance. Das war ein fantastisches, großartiges Gespräch. Das hat große Freude gemacht.
Merci.
Vielen Dank.
Ein bunter Ritt durch die kreative Welt des Handwerks und ein dynamischer, wie ihr vielleicht gehört habt. Max neigt dazu, zu gestikulieren, während er spricht. Und sowohl Soraya als auch ich haben ihn immer warnend angeschaut, wenn sich das Mikrofon so weit weg von seinem Mund bewegt hat. Aber das war alles gar nicht so einfach. Und ihr habt vielleicht auch mitbekommen, an einer Stelle, da ging es so richtig mit ihm ab. Und ich fand aber die Stelle so schön, dass ich sie nicht schneiden wollte, weil irgendwie wird doch klar, wie viel Herz die beiden da in diesen Betrieb und in ihr eigenes Unternehmen stecken. Inspirierend, oder? Soraya und Max werden Hamburg hoffentlich noch eine ganze Weile erhalten bleiben, auch wenn sie jetzt nicht genau wissen, ob sie in Hamburg zwingend zur Rente oder in die Rente gehen möchten. Aber sollten Sie jemals eine letzte Nacht in dieser Stadt zum Tage machen, ich würde Sie wahnsinnig gerne dabei begleiten. Stichwort Begleitung. Andreas Wrede und Giovanni Mafrici haben Paperlooks für unser Magazin besucht und einen Tag lang begleitet. Und das Ergebnis findet ihr in der aktuellen Ausgabe. Unter www.derhamburger.info könnt ihr mehr darüber erfahren, das Magazin bestellen und dabei vielleicht eine der schicken Tassen, Postkarten oder den der Hamburger Bildband erwerben. Weihnachten kommt, ist so. Auf der Website findet ihr natürlich auch ausgewählte Artikel und Fotos und selbstverständlich alle Folgen vom Hamburger Podcast inklusive Shownotes. Mein Tipp, abonniert den Podcast doch einfach auf Spotify oder einem der anderen Kanäle, damit ihr keine Folge verpasst. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Soraya und Max für die gute Laune, die schlauen Antworten, das ehrliche Gespräch und den besten Kaffee. An Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. An Laura Matamorosch, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet. Und an das gesamte der Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Der Hamburger Podcast Kultur erscheint immer am 15. eines Monats. Kulinarisch Interessierten empfehle ich die Hamburger Ausgabe des Podcasts Food Talker von meinem Kollegen Boris Rogosch. Der erscheint immer am Monatsende. Bevor ich mich jetzt mit einem riesen Dankeschön fürs Zuhören verabschiede, hätte ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn euren Freunden und euren Liebsten, empfehlt ihn allen, denen ihr was Gutes tun wollt. Und schenkt uns auf Apple Podcasts oder Spotify, überall wo es geht, ein paar positive Worte als Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden und das hilft auch unseren Gästen, sichtbarer zu werden. Und die, ich habe es erwähnt, die haben es nun wirklich verdient. Vorschläge und Anregungen könnt ihr uns gerne an redaktion@derhamburger.info oder schierst@hopcast.de senden. Ich freue mich immer über Post, wirklich, wenn sie nett ist. In diesem Sinne, ahoi, wir hören uns.